Ich bin Bo-Katan vom Clan Kreese, geboren auf Mandalore. Ich habe viele Stimmen gehört. Krieger, Anführer und Verräter. Aber die Stimme, die mich mit Leben füllt, gehört Heide Domanowski. Heute spricht sie nicht für Mandalore, sondern über die Kunst, Stimmen Macht zu verleihen. Willkommen beim Heir to the Empire Podcast.
Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Heir to the Empire Podcast. Wir haben heute wieder Galactic Voices am Start. Es geht also wieder um die Stimmen in der weit, weit entfernten Galaxis. Ja, und ich habe heute einen Gast eingeladen. Diesen Gast werden wir aller Voraussicht nach, ich hoffe zumindest sehr drauf, in Zukunft auch nochmal in der entsprechenden Rolle hören, auch wenn sie wahrscheinlich heute nichts dazu sagen darf. Heute habe ich da die Heide Domanowski. Hallo Heide, ich grüße dich.
Hallo Dennis, freue mich hier zu sein.
Ja, ich freue mich, dass du die Zeit findest und dass wir heute ein bisschen über deine Synchronarbeit generell, aber auch über Star Wars vielleicht ein bisschen sprechen können. Jetzt habe ich gesagt, eine Rolle, die wir vielleicht in Zukunft hören werden, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich glaube, auch in diesem vorläufigen Intro, was man ja dann auch schon gehört hat in dieser Folge, werden es die einen oder anderen schon gehört haben. Natürlich geht es um Bo-Katan Kreese, aber das sprechen wir nachher nochmal ein bisschen genauer drüber. Heide, jetzt haben wir uns ja schon ein paar Mal gehört, ein bisschen unterhalten, aber vielleicht für die Menschen da draußen, die jetzt nicht sofort was mit dir anfangen können, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Wer bist du eigentlich?
Sehr breites Feld, weites Feld. Ich habe mal gegoogelt und habe festgestellt, da steht Heide Domanowski, Schauspielerin, Synchronsprecherin, Hörbuchsprecherin und Hörspielsprecherin. Und ja, so kommt es ungefähr hin.
Und was ist das, was du am ehesten für dich siehst? Also gibt's da was du, also bist du vor der Kamera auch noch aktiv unterwegs oder aktuell eher so hinter der Kamera im Sinne von Synchron? Was machst du am meisten?
Boah, im Augenblick tatsächlich vor dem Mikro, aber es gibt da keine Präferenzen. Das sind ja alles Teilbereiche meines Berufes. Also ja, da kann man ja nicht sagen, das ist, also der Beruf ist Schauspieler. Und alles andere sind Facetten davon. Mhm. So, und ich mag die alle.
Du magst die alle, das ist sehr schön. Ja, Schauspielerin, genau, du bist studierte Schauspielerin, du hast also
das... Mit Diplom.
Mit Diplom, ja. Das habe ich jetzt immer mal wieder gehört. Wie besonders ist dieses Diplom? Also gibt es auch eine Ausbildung, die ohne Diplom beendet werden kann?
Ich habe gar keine Ahnung. Ich komme ja aus dem Osten und da gab es nur Diplom-Schauspieler. Also wenn man auf die Schauspielschule ging, absolvierte man die, wenn man die bestanden hatte, bis zum Ende. Denn wir hatten ja eine unglaublich hohe Ex-Quote. Ich glaube, 40% mussten in den ersten 2 Jahren wieder gehen. Man hatte permanent Prüfungen. Und dann hat man seine Diplomarbeit gemacht, Diplom, genau, praktisch und theoretisch. Und dann war man Diplom-Schauspielerin. Also es gab es nicht so wie hier, dass man Privatausbildungen machte und irgendwie dann vor so einer Kommission, oder? Naja, vielleicht täusche ich mich auch. Egal, ich habe das also brav studiert, wie sich das gehört.
Aber man kann sagen, du siehst dich als Schauspielerin, die auch das Synchron als zusätzliche Facette mitnimmt. Also es ist ja im Grunde, Synchron ist ja auch eine Schauspieler oder eine Art der Schauspielerei, weil man ja hinter dem Mikro steht und ja auch wahrscheinlich gestikulierend unterwegs ist und ja auch macht und tut.
Absolut. Also ich bin grundsätzlich Schauspielerin und das sind alles Bereiche. Also und vor dem Mikro, also ich, wir haben ja im Vorfeld, als wir gesprochen haben, mal gesagt, für mich ist das Schwierigste das Sitzen, das Stillsitzen. Ja. Und ich habe schon überlegt, wie ich das mache, ob ich mich dann vielleicht hinknie und oder ob ich mir das Mikro in die Hand nehme und fand das alles irgendwie bescheuert. Aber vor dem Mikro stehe ich tatsächlich, ich stehe mittlerweile sogar bei Hörbüchern, weil es agiler macht. Ich habe immer einen Hocker dabei, dass ich im Falle, also wie so ein Barhocker, damit ich, wenn die Figur sitzt, sitze ich auch. Um mir, also all das, was der Körper von alleine macht, muss ich nicht erspielen. Wenn ich Also wenn die Figur steht oder in Aktion ist, dann kann ich nicht sitzen. Das ist, dann ist mein ganzes Zwerchfell, also das Zentrum, wie wir das nennen, ist ja dann abgeklemmt im Sitzen. Und im Stehen habe ich volle Freiheit. Und aber wenn die wiederum sitzt oder möglicherweise liegt, egal ob beim Hörbuch, beim Hörspiel, wir haben tatsächlich im Synchron irgendwann mal mit Olli Feld das Studio umgebaut mit eine Couch und haben das alles so umgebaut, dass die wirklich liegen konnte. Also ich in dem Fall.
Ja.
Aber das passiert wirklich extrem selten. Aber dadurch muss man diese Körperhaltung nicht mehr spielen, weil man sie schon hat.
Ja, ja.
Na?
Ja, so. Gibt Sinn, ja, natürlich, klar. Und ich glaube, das hört man ja dann auch ganz gewaltig raus.
Also man hört es absolut.
Ja. Also man kann das mit Sicherheit heute auch mit Technik so ein bisschen vielleicht auch simulieren, aber ich glaube am Ende ist, geht nicht.
An der Stelle, weil das was mit innerer Spannung zu tun hat. Mhm. Wenn ich total entspannt im Sessel fleze, naja, und über so ein paar Sachen rede, dann hat das einen komplett anderen Gestus, als wenn ich stehe und ein paar Ansagen mache und sage, wie kommen wir denn hier mal rein oder dann ist das kann man mit Technik nicht herstellen. Das ist die Spannung, die du im Körper hast, die du nicht hast, wenn du ganz gechillt da irgendwie so rumhängst, weißt du?
So. Spannend. Ja, cool. Siehst du, ist etwas, ich meine, wahrscheinlich den Leuten da draußen, die jetzt das Galactic Voices das ein oder andere Mal schon gehört haben, denen ist das wahrscheinlich sogar auch schon bewusst, aber ich finde es immer wieder toll, es auch nochmal bestätigt zu bekommen, weil es einfach so schön ist zu hören, dann, dass das auch bei jedem irgendwie ähnlich ist. Also Sascha Rotermund hatte mir das damals auch erzählt, dass es, dass wenn er dann am Mikro steht, dann, also er kann auch gar nicht so lapidar irgendwie, er muss dann auch mitmachen, er muss dann auch also wirklich voll und ganz dabei. Finde ich super. Ich mag das, ja. Also,
ich habe ehrlicherweise in meinen Anfängen sogar, als wirklich, hatte null Ahnung und ich habe mich dann so hinreißen lassen, dass ich sogar echt mitgeklatscht habe.
Ach ja.
Also so ein Scheiß, weißt du, passiert mir heute nicht mehr unbedingt, aber wirklich nicht, aber am Anfang, ja.
Okay. Jetzt bist du Schauspielerin und ich habe jetzt bei meiner Recherche gesehen, du bist das erste Mal, zumindest im Fernsehen, 1992 in einer deutschen Soap aufgetreten, die es auch heute noch gibt, bei gute Zeiten, schlechte Zeiten. Hast du, also jetzt ist es einfach auch, um den Menschen ja nochmal hinter der Stimme noch kennenzulernen. Wie war das damals für dich? Also ist das heute etwas, wo du sagst, ach, GZSZ, oder war das eher so ein, ach ja, ist doch eine coole Sache, auch heute noch?
Witzigerweise ist es total umgedreht, denn damals, ich kam ja frisch von der Schauspielschule und hatte von nichts eine Ahnung und dachte, ja, na, dann probiere ich das mal, man kann ja immer was lernen. Und es war aber total verpönt. Als seriöser Schauspieler, was wir ja alle waren, die wir von der Schauspielschule kamen, wir wurden ja fürs Theater ausgebildet und für die hehre Kunst, da machte man sowas nicht.
Okay.
Und zumal die ja am Anfang tatsächlich mit Laien gearbeitet haben. Ja, also wenn ich mich recht erinnere, war der Hauptcast damals wirklich von der Straße gecastet. Also war das irgendein, also völlig wertfrei, aber es waren keine Schauspieler. Also es gehörte sich nicht. Und ich habe das natürlich trotzdem gemacht. Und treffe dann, wir haben ja damals auf dem Gelände der Berliner Union Film gedreht in Tempelhof und dort sind auch diverse Synchronstudios. Damals machte ich überhaupt keinen Synchron, also ich wusste überhaupt ehrlicherweise gar nicht, dass es das gibt. Ich hatte wirklich keine, ich habe nicht darüber nachgedacht, wieso die Menschen im Fernsehen Deutsch sprechen. Und da gab es noch eine große Kantine und da treffe ich einen Kollegen, den ich noch von der Schauspielschule kannte. Und der sagt, boah, was machst denn du hier? Und ich,
Zufall.
Ich habe das nicht gesagt. Das war mir so unangenehm.
Ach,
Ernst
ja.
Busch Berlin, weißt du, Schauspiel, wir sind ja also große Künstler. Wir machen doch sowas nicht. Also ich habe da rumgedruckst, dass das wirklich eine liebe Not hatte. Wochen später treffe ich den wieder und da sagt der, Ey, sag mal, ich habe dich dabei GZSZ gesehen. Das ist doch toll. Warum hast du das nicht gesagt? Ich sage, wie bitte? Du guckst das? Also, naja, also, und heute sehe ich das total entspannt. Also, damals war auch Werbung verpönt. Man machte keine Werbung. Das gehörte sich nicht. Und heute ist das wirklich alles, aber man darf auch nicht vergessen, ich komme ja aus einer anderen Zeit. Und als die Wende kam, war ich ja an der Schauspielschule und auf der einen Seite, boah, Wahnsinn. Also das ist unbeschreiblich, dieses Gefühl, was da passiert ist. Jeder, der das irgendwie miterlebt hat in Berlin oder der weiß, was ich meine. Und gleichzeitig kam bei mir sowas, ach du Scheiße. Wir haben ja an der Schauspielschule nicht nur diese ganzen Mittelfächer wie Sprechtraining, Stimmtraining, Steppentanzen, Akrobatik, sonst was gemacht, sondern wir hatten ja auch Theatergeschichte. Und theatergeschichtlich war klar, dass immer Kunst und Kultur in vorrevolutionären Zeiten eine Hochzeit hat. Und das war in der DDR vor der Wende so. Und also nach revolutionären Umbrüchen, und ein solches war die Wende, gibt es eine Zwischenkunstzeit zwischen 35 und 50 Jahren. Und mir wurde auf einmal bewusst, das ist mein ganzes Berufsleben. Und okay. Das hat mich schon sehr erschüttert. Und deshalb war ja dann zu beobachten. Es ging um nichts mehr. Das ist selbst heute noch. Also ich habe den Eindruck, dass die Kunst, die Kultur mit dieser absurden Weltsituation und auch der in Deutschland gar nichts anzufangen weiß. Und man nannte es damals auch dieses offene Türen einrennen. Mhm. Also während man im Osten, egal, Klassiker, also man musste ja mal aufpassen, dass die Stasi das nicht verbietet. Also wurden, ich meine, Wilhelm Tell, gebt Gedankenfreiheit.
Geben Sie Gedankenfreiheit, ist natürlich Don Carlos, nicht Wilhelm Tell. Dort heißt es, durch diese hohle Gasse muss er kommen. Naja, so irrt man sich spontan.
Das war ein, da gab's Szenenapplaus im Osten. Ja, da gab's so. Und heute, es kann jeder alles sagen, aber es interessiert keinen. Und das meine ich eben mit diesen Zwischenkunstzeiten. Und insofern bin ich eigentlich sehr froh und dankbar, dass ich in dieser Zwischenkunstzeit diese ganzen anderen Berufsfelder entdecken konnte, was vielleicht wäre, das alles nicht passiert, dann wäre ich vielleicht nur am Theater geblieben oder hätte irgendwie den einen oder anderen Film gemacht. Aber diese Bandbreite, dieses Spektrum von, also Hörbücher gab es ja damals gar nicht. Also das kommt ja noch dazu, das ist ja relativ neu. Aber Synchron und diese Welt, die sich dadurch auftut, das ist für mich eine Bereicherung.
Und das ist ja auch für uns alle eine Bereicherung, also jetzt so rein synchron an sich. Ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, du wusstest damals gar nicht oder hast dir keine Gedanken darüber gemacht, warum Filme auf Deutsch da sind oder wie das überhaupt zustande kommt. Und das ist ja etwas, das machen ja, glaube ich, auch ganz viele nicht. Also gerade ab einem gewissen Alter vielleicht schon, aber ab einer so im jungen Jahren, also ich kann mich an meine Kindheit erinnern, habe ich mir keine Gedanken gemacht, warum da irgendwas in Deutsch im Fernsehen ist. Das war für mich halt da, es war ganz normal. Von daher finde ich das schon, das ist eine Bereicherung, aber auch zu wissen, dass da ein Handwerk dahinter steckt, dass da auch ein Handwerk, eine Kunst, nennst wie du magst. Also und von daher, ich finde, das sage ich ja im Grunde auch zu jedem meiner Gäste aus diesem Synchronsegment, ihr seid für mich ganz persönlich, aber mit Sicherheit auch für ganz viele andere draußen eine sehr große Bereicherung, dass ihr Filme einfach auch zugänglicher macht. Gerade weil vielleicht auch Englisch nicht jedermanns Sprache ist. Ich meine, es gibt viele, die O-Ton hören, na klar, aber naja, aber das ist, ich finde es sehr, sehr spannend, auch gerade, weil du sagst, das ist halt diese Zwischenzeit gewesen dann ja auch. Mhm. Jetzt hast du gerade auch gesagt, du wärst dann vielleicht nur am Theater gewesen. Du bist ja gerade 2012 ist das gewesen, warst du Teil eines Ensembles beim Berliner Kriminaltheater. Hast da einen Teil mitgespielt. Ist das für dich heute was anderes? Also, oder nee, anders ist natürlich, aber wie unterscheidet sich denn diese Theaterarbeit von der Studio oder von vielleicht auch der Schauspielarbeit hinter oder vor der Kamera? Also, wie ist das für dich ganz persönlich?
Also Theater wird ja einfach die Vorbereitungszeit, bevor du auf die Bühne gehst, ist ja enorm viel länger. Mhm. Also du hast in aller Regel 6 Wochen Probenzeit, manchmal mehr, manchmal noch ein bisschen verknappter. Und die Szenen werden wiederholt und auseinanderklamüsert und abgeklopft nach wichtigen, wesentlichen Momenten. Und wenn jetzt mal alles Perfekte zusammenkommt, also dass man ein tolles Stück hat mit tollen Partnern, mit einem Regisseur, der auch erkennt, was du da machst und dich vielleicht noch zu Sachen verführt, von denen du gar nicht gedacht hättest, dass die zu dieser Rolle passen könnten, dann ist es schon ziemlich großartig und extrem intensiv. Mhm. Das passiert im Alltag nicht so häufig, machen wir uns nichts vor. Also da, das ist letztendlich wie im Synchron. Da hast du auch heutzutage zum Teil Regisseure, wo ich sage, welchen Beruf schwänzt ihr denn? Und naja, du, entschuldige bitte, ich habe mir Regieanweisungen anhören dürfen. Was war das? Irgendein Anime, ich weiß vielleicht das falsche Wort, auf jeden Fall so animiert und irgendeine Figur, die in dem ganzen Licht und dem Gewirr überhaupt nicht gut zu erkennen war. Und dann hatte die Laute, dann fing der an, diese Laute völlig, also die auch im Original absolut verfremdet waren, zu unterteilen und meinte, ja, nee, hier nochmal ran und da nochmal. Ich sage, hallo? Also ich mache das ja nicht seit gestern. Ich weiß schon, was ich hier tue. Ja, aber mach doch mal hier, mach mal da die Spirale. Ich sage, wie bitte? Was ist denn das für eine Regieanweisung? Spirale? Der gleiche sagte mir später, du tanzt das mal mehr.
Ah, okay. Also es ging halt wirklich.
Das sind Sachen, die, also eine Regieanweisung ist, also auch gern genommen von jungen, unerfahrenen Leuten, leg mal eine Schippe drauf, liebe ich auch sehr, wo ich sage, was ist das? Also konkret wäre, du, die Musik ist hier so laut, wir sind hier irgendwie auf einer Disco oder auf einer Veranstaltung, hier so ein Krach, du musst einfach mehr geben. Dann weiß ich genau, was ich machen muss. Ja, ich muss über die Musik. Oder du, der, mit dem du sprichst, der steht 5 Meter weiter. Dann weiß ich muss das adressieren. Aber eine Schippe mehr, was ist denn das? Das ist ja völlig unkonkret. Und in Amerika, ich habe ja auch in Amerika Unterricht genommen und bei denen, die hatten wirklich diese 3 Hauptsätze, ne? Be specific, be specific, be specific. Immer konkret, ganz konkret. Das beziehe ich auf meinen Beruf, aber das erwarte ich natürlich auch von der Regie. Ich kann doch nichts spielen, wenn ich gar nicht weiß, worum es geht.
Ja, das stimmt. Das erinnert mich jetzt gerade an ein Gespräch, was ich mit meiner Tochter geführt habe. Der hat mir gesagt, in der Schule, im Mündlichen, du musst mal mehr machen. Oder auch leg mal eine Schippe drauf. Aber was genau heißt das denn? Mehr melden? Oder also das sind so halbgare Anweisungen, mit denen man jetzt nicht wirklich was anfangen kann. Ja, stimmt.
Ist aber toll, da kannst du deiner Tochter mal sagen, also einer meiner beliebtesten 2 Silber lautet warum?
Ja, also genau, was, das habe ich jetzt warum? Sogar gesagt. Ja.
Und sehr gut, weißt du, weil die irgendwie, gerade wenn irgendwelche Leute einem irgendwas glauben, sagen zu müssen, und das ist so unkonkret, mit konkreten Sachen kann man immer super umgehen, dann weiß man genau, aha, das gehört dahin, aber genau. So Allgemeinplätze, was sollst du denn daraus lernen?
Schwierig, das stimmt.
Ja.
Naja, aber kommen wir zurück zum Synchron. Du bist ja in deiner oder in den letzten Jahren im Synchron viel aktiv gewesen. Wir hatten jetzt schon von Bo-Katan, haben wir ganz kurz gesprochen gehabt. Die werden wir gleich nochmal im Genaueren angehen. Aber du hast ja auch Schauspielerinnen wie Bitty Schramm oder auch Christina Chang hast du gesprochen. Zumindest Bitty Schramm, die kennt man vielleicht aus Monk. Da hat sie die Sharona Fleming gespielt. Und die Christina Chang, und das fand ich ganz spannend, die hast du gesprochen in der Serie 24. Da hat sie eine Ärztin gespielt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass du das wahrscheinlich jetzt auch gar nicht mehr alles weißt. Du hast ja schon viel, viel gemacht und da vergisst man vielleicht auch Dinge. Aber die fand ich, also Dr. Sunny Mesa, die hast du damals gesprochen. Die fand ich ganz großartig. Ich war auch nur in 2 Staffeln dabei, aber 24 war halt für mich so eine Serie, habe ich gerne gemacht. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Die Charaktere sind ja trotzdem, oder generell sind ja Charaktere immer sehr unterschiedlich geschrieben, beziehungsweise auch werden auch unterschiedlich dargestellt. Es sind ja auch andere Menschen, die dann das Ganze schauspielern ganz oft. Wie machst du das für dich? Also hast du, wir haben ja gerade von Regie gesprochen, es gibt mit Sicherheit dann jemand, der sagt, hier, der Charakter ist so angelegt, du musst das so und so machen, aber hast du eine Möglichkeit auch dem Ganzen so deine eigene Handschrift zu geben?
Na, immer. Also, ich bin ja immer ich, egal was ich mache. Das, was es möglich macht, in so viele verschiedene Rollen zu schlüpfen, ist, dass kein Mensch nur so ist, wie er uns erscheint. Also wir, wenn wir uns entwickeln bei der Ich-Werdung, also so, das beginnt ja so mit der Pubertät und hört eigentlich nach meinem Dafürhalten nie auf, entscheidet man sich ja für bestimmte Sachen, also wie man sein möchte. Ich bin der Meinung, wir haben alle fast alles in uns drin. Aber im Laufe unseres Lebens, naja, wie man so schön sagt, die höchste Version von sich selbst, aber dann denkt man doch, wie wäre ich gern oder was möchte ich eigentlich gerne nicht haben? Und das wird dann zu dem Ich, was die anderen so im Allgemeinen sehen. Aber die anderen Facetten, die wir abgewählt haben, wie es heute in der Schule möglich ist, die sind ja trotzdem da.
Ja.
Und die werden reaktiviert oder aktiviert, wenn es um bestimmte Rollen geht. Und dann werden die ausgebaut und erfahren immer mehr Raum und Platz.
Ja.
Und deswegen ist es möglich, dass ich so wirklich sehr, sehr unterschiedliche Rollen und Figuren spreche und trotzdem immer ich bleibe. Und ich finde, dass das auch wichtig ist, dieses Ich-Bleiben, sonst ist es nicht authentisch.
Ja.
Also ist ja dieses mittlerweile nicht mehr neudeutsche Wort, aber es muss ja glaubwürdig sein.
Ja, klar. Ja, das stimmt.
Also und ich glaube sogar, dass man, also wenn man das ja ins Extrem treiben will, bist du denn auch eine Mörderin? Ich sage, natürlich bin ich eine Mörderin. Als mein Kind klein war, ein wirklich zauberhaft schönes Kind.
Ja.
Und dann habe ich immer gedacht, wenn diesem Kind jemand was antut, der wird es nicht überleben. Hm. Und ich weiß, wir sind gegen Todesstrafe und hohe Moral, aber das, da ist sowas unglaublich Archaisches auch in mir, wo ich dachte, ich kann jeden verstehen, der an der Stelle durchdreht. Also, und solche Sachen brauchst du natürlich, wenn du so etwas spielst.
Ja,
dann
ja.
Musst du dir sowas vorstellen. Also Schauspiel ist ja Leben, wirkliches Leben in vorgestellten Situationen. Und das. Und dadurch brauchst du diese Bilder, dieses, um dann eine authentische Reaktion, authentische Töne herstellen zu können.
Ja, ja. Spannend, sehr spannend. Aber das ist ein guter Punkt. Also es ist ja auch, glaube ich, etwas, das muss man sich auch immer klar machen, auch gerade, es gibt ja viele, die heutzutage trotzdem auch, oder was heißt trotzdem, die heutzutage sagen, ich würde gerne im Synchron mal loslegen. Das sind ja auch Tipps, die man ja quasi jetzt so schon bekommt, wenn man sagt, also alleine sich sowas vorzustellen, ja, zu sagen, stell dir vor, du müsstest sowas machen, ja, wie würdest du das darstellen? Also das ist ja gar nicht mal ohne. Also ich meine, ich könnte mir, gleiche Situation, die du erst geschildert hast, könnte ich mir sehr gut vorstellen als Papa, ja, dass man dann so reagiert. Aber wie macht das jemand, der vielleicht oder die vielleicht sehr jung ist, vielleicht noch gar keine Kinder hat, ja, vielleicht einfach da weit weg ist? Wie stellt die sich das vor? Das ist, dann kann man sich
vielleicht
das Geschwisterchen
vorstellen.
Vielleicht
geht's mit einer Katze oder mit einem Hund.
Ja, oder, genau.
Weißt so ein du, also Haustier, dann muss man sich ein Äquivalent nehmen für was einen selber sehr berührt.
Ja, das stimmt, das stimmt. Spannend, sehr spannend. Sag mal, wenn du jetzt mal so an deine Rollen, die du gesprochen hast bisher, zurückdenkst, gab es dann mal so eine Figur, die bei dir auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat? Ich meine, mir ist klar, das ist ja auch so eh gängig, mittlerweile kriegt man ja nicht mehr das gesamte Medium zu sehen. Man kriegt ja nur noch so seine Lines zu sehen, die man dann einspricht. Man kriegt also den gesamten Kontext gar nicht mehr unbedingt mit, außer man guckt die Serie vielleicht oder den Film im Nachgang. Aber gerade, es gibt ja trotzdem Charaktere, die irgendwie einen dann vielleicht so ein bisschen mitreißen, ja, wo man merkt, oh, der ist ja irgendwie total cool oder der Charakter. Gab es da mal jemanden bei dir, wo du gesagt hast, ach, hat mich so ein bisschen, also ich glaube, ich habe die Frage formuliert mit, hat dich verändert, aber vielleicht auch einfach, hat eine Figur dich so mitgenommen, dass du gesagt hast, ja, das ist, die ist richtig gut, die macht mir Spaß.
Ehrlicherweise macht mir das allermeiste Spaß.
Das ist okay, das ist ja schön. Also man lebst für deinen Job, sehr gut.
Ja, weil das, ich kann es gar nicht sagen, also es ist so dieses, Synchron ist für mich so wundervoll, weil das so einen Tunnelblick hat. Und ich als kleiner ADHSler habe ja meine Not mit draußen, deswegen komme ich auch mit Buchhaltung mit, also nicht Zeugs nicht klar, weil das so viele Eindrücke auf mich sind. Und im Synchron kann ich wunderbar, also da ich nichts, also ich kann nichts ausblenden, ne? Zum Beispiel shoppen ist für mich Horror, weil zu viele Eindrücke auf mich einprasseln. Und was das ist für Synchron zum Beispiel oder für meine Arbeit insgesamt super, weil ich ganz schnell ganz viel aufnehmen kann, aber ich werde nicht von draußen gestört.
Also, okay, verstehe ich. Ja,
okay,
ja,
also das ist jetzt das eine. Und ich habe so viel gesprochen und ich ich habe ja auch im Star Trek-Universum die Ruffy Musiker gesprochen, bei Star Trek Picard. Die mag ich auch sehr. Bo-Katan ist mir witzigerweise ans Herz gewachsen in den letzten 2-3 Jahren oder so. Also tatsächlich auch über, weiß ich, mein Sohn kommt nach Hause und sagt, oh, meine Freunde haben erzählt, du sprichst hier Bo-Katan. Ich sage, wie, was, hä? Ja, und die haben dich da, und das ist großartig. Ich sage, toll. Und dann habe ich mich so ein bisschen nochmal damit beschäftigt und finde das schon schön, muss ich gestehen. Aber bei der Vielzahl der Rollen, also wenn ich heute etwas sagen dürfte im Zeitalter der Zwischenkunstzeit, also früher war ich, als ich angefangen habe, war ich ja so eine Botschaftsschauspielerin. Also ich wollte immer eine Message rüberbringen, also den Leuten etwas nahe bringen. Das sehe ich heute komplett anders. Heute geht es mir um, ich möchte die Leute im besten Sinne unterhalten. Ihnen schöne Geschichten erzählen, sei es mit, und das in jedem Bereich meines Berufes. Und auch im Privaten, ich mache da überhaupt gar keine Trennung. Also auch die Frau an der Supermarktkasse kriegt von mir irgendwie einen netten Spruch. Und ich merke, dass diese Menschen sehr, sehr dankbar sind für kleine Aufmerksamkeiten, die uns nichts kosten, die nicht wehtun, die aber den Menschen Freude bereiten. Und ich merke, sie bekommen zu wenig dafür davon. Und und das meine ich auch mit dem Synchron. Also insofern mache ich tatsächlich im Moment lieber so fröhliche Unterhaltung, gut gemachte Unterhaltung. Also ich habe vor 2, 3, 4 Jahren, schon eine Weile her, ging ja eine Weile, Marvelous Mrs. Maisel gemacht, was eine großartige, herrliche Serie war. So eine Sitcom, also gar nicht Sitcom, eine Komödie. Aber wirklich toll gemacht, tolle Figuren, tolle Schauspieler. Und da merke ich, das kann ich bedenkenlos empfehlen, kann ich sagen, Leute, guckt euch das an, ihr werdet einfach Spaß haben. Und das ist etwas, was ich, klingt jetzt so anmaßend, aber was ich den Menschen geben möchte.
Nö, ich finde das gar nicht anmaßend.
Leichtigkeit, sich nicht mit dem Elend der Welt beschäftigen müssen. Also ja, mir ist das aufgefallen, zum Beispiel war das gestern früh in den Nachrichten, das hat mich so erschüttert. Also im Vorbeigehen höre ich im Radio, nach monatelangem Streit hat sich die Koalition. Dann bin ich weggegangen, weil ich es nicht ertragen habe. Und dann dachte ich, was ist denn mit uns los? Was ist denn passiert nach monatelangem Streit? Früher hätten wir gesagt oder hätte es geheißen, nach langen Debatten oder langen Auseinandersetzungen. Das gehört zur Demokratie und zu Kompromissfindung dazu. Man diskutiert, man debattiert, man tauscht Argumente aus, aber man streitet nicht.
Ja.
Und heute ist immer alles Streit, Auseinandersetzung, der gegen den. Und ich bin fürs Gegenteil. Bin fürs Verbindende, fürs Miteinander und
das finde ich großartig. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, das ist in der heutigen Zeit und das kann so ein bisschen auch, das kann vielleicht ein bisschen nach Moralkeule jetzt klingen für alle da draußen, die jetzt zuhören, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass wir halt einfach in einer Welt leben, in der das Miteinander so viel wichtiger oder noch wichtiger geworden ist als alles andere. Und ich sage auch ganz klar, wenn du jetzt dich hinters Mikro stellst und sagst, ich möchte den Menschen damit was Gutes tun, damit sie einfach eine unbeschwerte Zeit haben, in dem Moment, wo sie eine Serie gucken, in dem Moment, wo sie einen Film gucken, dann ist das total, total cool, weil ich glaube, wir haben einfach zu viele Probleme auf der Welt und dann ist es schön, wenn man vielleicht auch einfach mal abschalten kann. Und wenn du dazu beitragen kannst, dass die Menschen sich damit gut fühlen, ich meine, ist jetzt mal egal, was das jetzt für eine Rolle ist. Ich meine, ein Film ist ja immer Unterhaltung oder eine Serie. Du kannst ja auch die böseste Person des gesamten Films sprechen, aber du bist ja trotzdem beitragende Person zu dem, dass man sich irgendwie auch unterhalten und gut fühlt damit. Also ich finde das schön, dass du das ähnlich siehst.
Ich hoffe, mir ging es nicht um eine Moralkeule, wirklich.
Nein.
Also ich hoffe, das ist nicht so angekommen, weil das überhaupt nicht mein Ansinnen ist, moralisch rüberzukommen. Das geht mir gerade so auf den Senkel, dass alle irgendeine Moral vor sich hertragen und ich will die eben oder ich trage die eben genau nicht vor mich her. Mir geht es wirklich um, also man muss nicht bis in die Familie, bis ins Innerste um eine politische Haltung streiten. Das sind Sachen, die wir eh nicht beeinflussen können. Über so vieles, was gestritten wird öffentlich, so viele Dinge können wir überhaupt nicht beeinflussen. Darüber haben wir keine Kontrolle. Aber unsere Familien, unsere Freunde, das ist das, was wichtig ist. Die sind da, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir Unterstützung brauchen. Oder umgedreht, wir sind da, wenn jemand. Das ist das Essentielle für mich. Ja. Und alles, was da draußen an großer Politik und keine Ahnung, darauf habe ich null Einfluss. Ja, ich kann wählen, ich kann demonstrieren gehen und sowas. Aber ehrlicherweise lebe ich ja schon 3 Tage. Ich sehe jetzt nicht so eine große Veränderung. So. Sachen.
Finde ich aber ein super Weg zur nächsten Frage, weil du sagst gerade Veränderung. Wenn wir nochmal auf deine Arbeit zurückschauen, was ist denn deiner Ansicht nach? Ich möchte jetzt auch dieses Thema gar nicht einfach abblocken, aber ich glaube, wir müssen natürlich aufs Hauptthema kommen. Aber was ist denn deiner Ansicht nach so die wichtigste, die größte Veränderung, die du seit deinem Einstieg im Synchron in der Branche erlebt hast? Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, was es ist, weil das ist eine Antwort, die viele geben. Aber ich sag jetzt mal nichts, ich warte jetzt einfach mal, was du sagst. Und ich bestätige ob ich das gedacht habe.
Werden ja sicher alle gesagt haben. Die größte Veränderung ist der unglaubliche Fortschritt der Technik. Das hat Vor- und Nachteile. Die Vorteile, um mal mit dem Positiven zu beginnen, ist, dass wir unglaublich viel schneller arbeiten können, was nicht nur negativ ist, sondern wenn ich in einer Szene bin, dann Und jetzt, ich sage jetzt auch mal eine emotionale Szene. Für einen Schauspieler ist es so, man taucht komplett ein und wenn jetzt unterbrochen wird und viel Zeit vergeht, stürzt man mit seinem ganzen Sein, was man in der Situation hat, wieder ab. Also das ist wie so ein Und dann muss man die ganze, alles wieder von Neuem aufbauen. Und wenn jetzt lange Unterbrechungen sind durch, keine Ahnung, man muss ewig irgendwo hinspulen. Früher waren das ja wirklich Videokassetten. Die mussten gespult werden. Und das hat Zeit in Anspruch genommen. Und oder wenn nochmal der Take wiederholt werden musste. Das geht heute viel schneller. Und dadurch, also wirklich, duf, duf, zack, bist du da. Und dann kannst du einfach drinbleiben und kannst einfach das nochmal machen. Du weißt ja, wo du gerade verkackt hast oder wo irgendwie noch ein Moment ist, den du noch rauskitzeln könntest. Und wenn du dann drinbleiben kannst, in der Situation, in der Figur, in dem Moment, dann ist super. Dann, das erleichtert das Arbeiten ungemein. Das ist natürlich nicht, also die Technik wurde ja nicht erschaffen, um uns die Arbeit leichter zu machen, sondern um Geld zu sparen. Ganz klar, wir haben früher 80 Takes am Tag aufgenommen oder 100, wobei 80 stimmt ja nicht, ich nicht mehr. Aber wenn ich einen ganzen Tag beschäftigt war, habe ich irgendwie 100, 120 Takes am Tag aufgenommen. Mhm. Also heute mache ich das in 3 Stunden.
Und, so verrückt.
Wir können dadurch schneller und effizienter arbeiten. Der Tonmeister kann mit dieser Technik Sachen machen. Das ist schon Wahnsinn. Also was der, so eine klitzekleine Unsauberkeit kann der einfach rausputzen und der kann Sachen schneiden. Also ich habe, weil mich ja immer alles interessiert, gucke ich ja auch, habe ich schon am Anfang, als sie noch mit Video geschnitten haben, bin ich zur Cutterin ins Schneidestudio gegangen und habe denen zugeguckt, weil ich wissen wollte, was machen die da? Und das mache ich natürlich auch jetzt hin und wieder noch. Und das ist unglaublich. Die können in den Vokal reinschneiden und den verkürzen. In den Konsonanten. Das hat natürlich, wenn mir heute ein Cutter, dadurch, dass die technischen Möglichkeiten so gigantisch sind, gibt es auch keine ordentliche Cutter-Ausbildung mehr. Das heißt, da sitzen oft irgendwelche Leute, die keine Ahnung was gelernt haben. Wahrscheinlich können sie auch mit Pro Tools umgehen. Aber die können überhaupt nicht mehr gucken. Die sehen gar nicht, was ich da mache. Und ich sage, Mann, ich bin immer 3 Bilder zu spät. Im Alter werden es auch 4 oder auch mal 5, wenn ich einen schlechten Tag habe. Aber die hänge ich hinten dran. So, und wenn ich das einem Cutter erst erzählen muss, oder ich sage, hier, die Pause kannst du verkürzen. Dadurch, dass ich weiß, was machbar ist, und zwar auch problemlos, ohne jetzt ewig Arbeit, lasse ich mir natürlich auch da nicht so viel erzählen. Und den 10, 20 Mal machen, wozu? Weißt du, das kostet ja nur Kraft, nur weil einer seinen Job nicht so gut kann. Also das sind die Vorteile von dieser Technik, muss ich sagen, dass das schon auf der einen Seite unsere Arbeit erleichtert. Die negative Seite für mich ist natürlich, dass wir nicht mehr zusammen sprechen.
Genau das.
Das haben bestimmt alle gesagt. Ja. Und also in 99,9% der Fälle stehen wir alleine vorm Mikro. Und das macht, also die Aufmerksamkeit, die Konzentration ist so hoch und muss so hoch sein. Also ich kann jetzt nur von mir reden, das machen andere anders. Aber ich habe einen Anspruch an mich und das heißt, ich will immer, ich muss die Szene vorher lesen, was mit den neuen Techniken auch zum Teil schlecht ist. Seit Corona haben wir nur noch diese Monitore an irgendwelchen Wänden. Also ich habe kein Buch mehr oder nicht mehr häufig und kann nicht mal schnell lesen, worum geht's denn. Sonst hatte ich, während der Tonmeister irgendwas eingerichtet hatte, habe ich mir schon die Szene durchgelesen, Anmerkungen gemacht und so weiter und habe irgendwas eingetragen. Und das ist jetzt schwierig. Jetzt muss ich mal schnell überlegen, wo ich stehen geblieben war. Konzentration. Das heißt, ich muss vorher, ich will ja auch wissen, worauf antworte ich. Jetzt, ich muss mir den Kollegen vorstellen oder wissen, wurde 3 Sätze vorher schon mal über das Thema gesprochen und ich sehe es nur nicht, weil ich in der Szene zwar anwesend bin, aber nichts zu reden habe, deswegen weiß ich ja davon nichts. Die Regie passt nicht in allen oder kann auch nicht immer in allen Fällen 100% aufpassen. Aber ich habe halt diesen Anspruch und dadurch ist es für mich dann auch wiederum auf der anderen Seite sehr anstrengend, wenn ich sehr viel rede, weil ich so extremst fokussiert bin. Und also das eine, und das wäre jetzt, wenn jemand da wäre im Atelier, der Partner. Früher waren wir ganze Ensembles, wir haben zu dritt, manchmal zu fünft vorm Mikro gestanden. Die Cutterin damals, nicht mit den heutigen technischen Möglichkeiten ausgestattet, die musste auf fünf Leute gleichzeitig gucken und entscheiden, ob es geht. Also die kannten und konnten ihren Job. Und dadurch war das natürlich ganz leicht, weil man einfach geantwortet hat. Also es war so, du stellst mir eine Frage und ich antworte dir. Ich muss mir jetzt nicht vorstellen, also ich muss mir die Frage nicht selber vorlesen und dann darauf antworten, sondern ich kann einfach mit dir im Dialog sein. So, und bin so laut oder so leise, so emotional oder so trocken, wie du, also wie sich das zwischen uns ergibt.
Ja.
Weißt du? Und so ist es auch mit den Kollegen am Mikro. Und die jungen Leute lernen nicht mehr. Also das ist ja auch, ich habe das ja alles, also ganz viele Sachen habe ich ja gelernt von den gestandenen Kollegen.
Das höre ich auch oft, ja, dass man dann von den alten Haudegen aus der Branche dann viel mitgenommen hat, auch schauspielerisch noch einiges mitgenommen hat. Ja, das höre ich auch oder habe ich jetzt auch des Öfteren gehört. Es ist natürlich jetzt auch eine andere Zeit, ja. Du sagst, die jungen Leute, die lernen das nicht mehr. Klar, das ist natürlich auch schwierig. Aber ich glaube, die leben das natürlich jetzt auch anders. Ja, das ist natürlich, die leben da ja auch das jetzt so, wie es jetzt halt gerade ist. Die kennen das Alte gar nicht so. Die nehmen das wahrscheinlich dann einfach anders für sich mit. Ist die Frage, macht es das besser, macht es das weniger gut? Also ich glaube, es gibt auch sehr, sehr gute jungen Sprecher. Es gibt aber auch welche, da hört man auch raus, dass da vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung gar nicht falsch wäre. Also es gibt da so den einen oder anderen oder die eine oder andere. Ich merke das immer so bei Netflix-Produktionen, die dann sehr schnell auch runtergesprochen werden. Da merkt man auch manchmal, dass das Miteinander auch einfach fehlt oder auch diese, ja, dass die Kunst einfach anders wahrgenommen wird für den einen oder anderen. Das, was du dann vielleicht auch, wo du sagst, ich möchte da ein gutes Gefühl mitgeben, das wollen andere vielleicht auch, aber die wollen halt auch einfach den Job fertig machen. Ja, ich denke, das willst du am Ende wahrscheinlich des Tages auch, aber die verlieren da halt vielleicht einfach, oder die haben halt nicht die Erfahrung, das auch so gut zu machen. Aber wir wollen ja auch nicht über irgendwelche anderen Kollegen irgendwie negativ herziehen. Wir haben ja keine Namen genannt, aber man merkt schon den Unterschied zwischen damals und heute, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich finde das ein bisschen bedauerlich insofern, dass, also ich habe ja gesagt, ich bin Schauspielerin und für mich ist Synchron ja kein extra Beruf. Das ist ja ein Bereich des Schauspiels. Und wir haben aber mittlerweile auch viele, die sagen, ich will mal gerne Synchronsprecher werden. Und ich sage immer, ja, bist du Schauspieler? Hast du eine Ausbildung? Hast du Ambitionen diesbezüglich was zu tun? Und mein Problem ist, wenn es zu viel, also es sitzen ja mittlerweile auch in der Regie Leute, die, ne, ich sag nur, mach mal die Spirale oder tanzt das mal.
Leg mal eine Schippe drauf, ja.
Das heißt, die können, die jungen Leute oder einige, nicht alle wirklich, es gibt hervorragende Leute und ich will auch gar nicht über die meckern. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es schwierig ist für sie etwas zu lernen, weil sie nicht mit gestandenen Kollegen am Pult stehen und von der Regie keine Unterstützung kommt, weil die es selbst nicht wissen, wie es geht. Die wissen überhaupt nicht, also wenn ich schon immer, also was ich besonders liebe ist, wenn mir die Regie erklärt, das, was ich im Bild sehe. Wo ich sage, entschuldige, das muss ich nicht hören, das sehe ich doch. Sag mir das, was ich nicht sehe, wovon ich nichts weiß.
Ja.
Und da gibt es tatsächlich also großartige Regisseure. Mit einem habe ich Before war das eine schöne Serie. Und der erzählte mir, das und das und das ist passiert und da hat der das gemacht und die und da. Und an der Stelle kommst du jetzt rein. Boah, krass. Da habe ich das, der hat mir alles erzählt, was ich brauche, um jetzt wusch da zu sein. Nicht das, was ich, das andere, alles andere im Bild, in der Szene, das sehe ich.
Ja, ja.
Das muss mir keiner erzählen.
Ja, so. Aber und wie kommst du denn, oder wie kommt der Charakter, den du sprichst, überhaupt zustande in dieser Szene? Das ist ja dann auch relevant. Ja, also wo kommst du her?
Was, wie ist die Vorgeschichte, genau.
Genau. Mhm. Ja, das finde ich auch spannend, finde ich wichtig. Ja. Aha. Macht auch Sinn.
Genau. Also gibt es ja an der Schauspielschule die berühmten 5 Ws. Wer, wann, wo, warum, woher und wohin? Was habe ich jetzt noch vergessen? Was? Also was will ich auf der Bühne, ne? Oder auf der Szene? So, aber woher ist ganz wichtig. Also auf der Bühne ist natürlich interessant, regnet es draußen, bin ich gehetzt oder bin ich gerade aufgestanden oder wie auch immer. Das alles hat ja Einfluss auf dein Spiel. Aber so ist es ja im Synchron für die Szenen, die wir da machen, auch. Nur, dass wir das vorher nicht sehen und nicht erfahren können, wenn es uns der Regisseur nicht sagt.
Ist richtig, ja, das stimmt. Das ist aber auch ein sehr, sehr spannender Einblick. Also ja, da merkt man, wie wichtig auch eine gute Regie im Hintergrund auch ist. Ja, absolut. Das ist vielleicht auch ganz, das vergisst man vielleicht auch ganz oft. Ja, also gerade als Laie, man interessiert sich jetzt für die Stimmen, aber die Arbeit, die dahinter steckt, also neben der schauspielerischen Tätigkeit, die jetzt beispielsweise du hast, dass da ja noch mehr sind, da sind ja 2 Leute noch mindestens da, Regie und Tonmeister, und dass die natürlich auch einen wichtigen Job, genau, also das ist schon, sollte man sich einfach mal Gedanken machen, wie viel Arbeit eigentlich hinter so einer deutschen Synchro steckt. Das ist gar nicht mal wenig. Und wenn man es dann noch gut macht, dann wird es noch weniger, dann ist es noch mehr Arbeit am Ende des Tages.
Das Wesentliche hast du gerade unterschlagen. Die Basis für alles. Und das ist das deutsche Dialogbuch. Das Richtig. Ist tatsächlich das A und O. Wenn das nicht stimmt, dann fängst du an, jeden Take zu ändern. Oder beziehungsweise, dann steht da irgendeine verquaste Scheiße. Und ich frage dann, was soll denn damit gesagt werden? Weil ich es nicht verstehe, weil es so verklausuliert ist und so, also oftmals sage ich, mein Gott, ist hier Google-Übersetzung am Werk gewesen. Und und dann sagt mir die Regie, ja, das und das ist gemeint. Ich sage, na, warum sagen wir es dann nicht?
Warum steht es nicht da? Genau, warum steht es jetzt nicht da?
Na gut, also, aber auch da, es wird halt viel produziert, es soll billig produziert werden. Und dann nimmt man halt, keine Ahnung, also nach welchen Kriterien da welche ausgesucht werden, weiß ich nicht. Aber da steht man dann da und dann gucke ich mir das an und denke, ach gut, das und das soll gesagt werden. Dann gucken wir mal, wie kriegen wir das synchron. Ich mache es ja lange genug. Ich kann das dann auch. Aber dann wird es ja noch anstrengender. Dann muss ich ja noch einen Job mitmachen. Aber wie dem auch sei, es gibt auch hervorragende Bücher. Und am tollsten ist es eigentlich, wenn du mit der Regie so... Und das habe ich auch wirklich diverse Male erlebt, wenn man dann so auf einer Welle schwimmt, dass man kaum noch was reden muss. Und ich lese den Text, denke, die Scheiße kann ich nicht sagen, ändere den schon mal beim Hören und spreche bei Rot meine geänderte Fassung hin. Und die Regie drückt auf den Knopf und sagte, das wollte ich dir auf 3 Grad noch sagen, dass du das so und so sagen sollst. Also so, wie ich es dann gemacht habe.
Ach schön, ja cool.
Ja, und das ist, habe ich tatsächlich mehrfach erlebt. Und das ist so, wo du merkst, du bist so genau aufeinander eingestimmt. Also wir haben so die gleiche Intention. Und das ist einfach toll. Also weißt du, das ist das Gegenteil zu Spirale sprechen oder Lauten. Dann hast du auch dieses, und das ist einfach großartig, dann freust du dich, dann hast du Spaß. Und ist egal, ob das Buch mal irgendwie schlecht ist. Und muss man auch sagen, auch bei den besten Büchern kann es sein, dass du manches nicht gleich auf Anhieb verstehst. Aber wenn, dann sage ich, muss ich nochmal probieren. Dann muss ich gucken, was ist gemeint, beziehungsweise wo soll was hin. Also synchron bedeutet ja, Sync gleichzeitig und Chronos die Zeit, ne? Also das heißt, wenn die Lippenbewegungen müssen gleichzeitig sein und der Labial, das Mama und Papa und sowas, das muss dann am besten übereinstimmen. Also wenn die so ein Mom sagen, kann ich schlecht Mutter sagen.
Das ist richtig, ja.
Oder, das, naja.
Ja. Aber ich finde das ganz gut, dass du jetzt auch diese, auch ja, das Dialogbuch da nochmal auch angesprochen hast oder auch generell auch einfach die Technik dahinter. Weil ich würde jetzt, oder auch die Geschichte dahinter, ich würde nämlich jetzt auch zu dem Hauptthema eigentlich kommen, weshalb ich dich ja auch primär eingeladen habe. Es geht natürlich um Bo-Katan. Und wir hatten im Vorgespräch ja schon festgestellt, eine ganz schwierige Geschichte. Aber kommen wir gleich. Du sprichst jetzt seit 2012, sprichst du Bo-Katan in verschiedenen primär Animations- oder animierten Serien, Clone Wars und Rebels, aber auch seit Katie Sackhoff die Rolle aktiv übernommen hat, also im Schauspielerischen auch seit 2020 auch auf der Leinwand oder in der Serie halt. Mhm. Wie bist du denn dazu gekommen? Bist du da drauf gecastet worden? Bist du eingeladen worden zum Casting? Hast du dich da drauf beworben? Wie kommst du zu Katie Sackhoff? Weil die hast du ja vorher noch nie gesprochen.
Nee. Und ganz ehrlich, kann ich es dir gar nicht sagen. Also
okay.
Bewerben kann man sich auf Rollen eigentlich nicht. Also das wird keine Ausschreibung gemacht und man bewirbt sich. Also jedenfalls ist mir davon nichts bekannt. Ich glaube, ich wurde einfach besetzt. Sowas kommt ja vor. Und
okay.
Ich habe ehrlicherweise auch nichts verstanden davon. Ich wusste gar nicht, worum es geht.
Genau das ist das, was du mir im Vorfeld gesagt hast. Also die Rolle der Bo-Katan oder auch die Mandalorianer, die ganze Geschichte drumherum. Fangen wir kurz anders an. Star Wars hast du aber gesehen, die Filme, die alten Filme vielleicht zumindest. Also da draußen, wenn ihr diese Szene
doch,
jetzt sehen würdet.
Doch. Teilweise.
Okay, das ist also ja auch in
ehrlich,
Ordnung. Also,
ich habe
ja
keine Ahnung von diesem Universum. Ich weiß, dass es das gibt. Und ich schätze das sehr. Und vor allem schätze ich die Leute, die sich damit beschäftigen. Also auch diese, nennen wir das Fanbase?
Fandom, also das Fandom, die Fanbase,
Das spielt wieder in mein persönliches Leben mit rein, weil ich es unglaublich wichtig finde, dass die Leute etwas haben, womit sie sich beschäftigen, wenn sie keine Erfüllung im Beruf finden. Und es gibt so viele Berufe, in denen man nicht unbedingt Erfüllung findet, die aber gemacht werden müssen. Und wenn man sagt, mein Herz hängt an etwas anderem und da gebe ich meine Zeit, meine Energie, meine Freude rein und gewinne Freude daraus, dann ist es für mich das Beste der Welt. Mhm. So, und in diesem Sinne bin ich den Fans dankbar. Denn wer sowas macht, führt keine Kriege. Sorry, dass ich jetzt wieder mit so einer Scheiße anfange. Aber das beschäftigt mich gerade sehr. Und na gut, also wir gehen mal zurück zu Star Wars. Und Chris Press. Oh, jetzt fange ich schon. Chris Press, der leider nicht mehr unter uns weilt. Und der war ein absoluter Star Wars-Fan und kannte alles. Der wusste über alles Bescheid. Das musste er auch, weil ich ja nichts wusste. Und er musste mir dann alles erklären und sagen. Aber ich habe trotzdem nicht so viel verstanden, weil man ja, wie gesagt, nur immer seine eigenen Szenen sieht. Und dann war das auch, ich glaube, das war auch nicht fertig animiert. Also schwierig dann zu sehen, mit wem rede ich denn. Und noch schlimmer wurde es bei der Realverfilmung. Da musste ich übrigens nochmal ein Probesprechen machen. Das stimmt, da
habe ich
gesagt, ja, da, das hat, boah, wie heißt er denn? Björn Schaller hat Regie gemacht. Und der kennt sich auch super aus im Star Wars-Universum. Und da wurde nochmal gesagt, nee, müssen wir jetzt extra. Aber ich glaube, und da möchte ich jetzt mal sagen, danke an die Fans. Ich glaube, die Fans wollten, dass ich das weiterspreche. Also das könnte eine starke Motivation gewesen sein.
Ja, also ich muss auch sagen, hättest du das jetzt nicht weiter gesprochen, also ich meine, du hast sie ja schon noch ein paar Jahre auch vor der Realbesetzung auch gesprochen, ich glaube, das hätte auch nicht mehr gepasst. Also es ist ja, man verbindet ja auch gewisse Stimmen einfach. Also Also wenn jetzt zum Beispiel ein Luke Skywalker, der ja von Hans-Georg Panschak gesprochen wird, also wenn Georg ihn nicht mehr sprechen würde in seiner gealterten Form, er wird ja auch älter, also auch Mark Hamill, dann würde es nicht mehr passen. Es gab ja die Situation auch in der Mandalorian-Serie, dass Georgs Sohn Luke Skywalker dann gesprochen hat. Mhm. Und das hat ja auch keiner verstanden oder hat keiner, weil der noch nicht den gleichen Nachnamen trägt. Und naja, dann kam das hin und her und dann hieß irgendwann, ja, es ist mein Sohn. Ach ja, dann ist er in Ordnung. Dann ist er fein. Aber vorher ging das ja gar nicht. Aber ich finde auch, es gibt gewisse Rollen, wenn sie noch besetzt werden können mit der original deutschen Stimme, dann finde ich das auch ganz, ganz wichtig. Das ist etwas, was ja uns auch vom Rest ab so ein bisschen abhebt, dass wir in Deutschland so eine tolle Synchronkultur haben und dass wir das ja auch ganz oft machen können. Es gibt ja auch viele, also es gibt ja auch, klar, es gibt natürlich auch Sprecher, Achim Höppner, vor Jahren gestorben, der den Gandalf im Herrn der Ringe gesprochen hat, der dann natürlich Ian McKellen nicht mehr sprechen konnte im Nachgang, also in den Hobbit-Filmen dann. Ist trotzdem eine tolle neue Wahl getroffen worden, hört sich trotzdem gut an, aber so, das kann es natürlich auch geben, aber wenn du halt noch kannst, wenn du siehst, es gibt noch eine Stimme oder die ursprüngliche Stimme ist noch vorhanden, warum nicht machen? Also ich finde das ganz toll, also ich glaube, mir hätte es auch ein bisschen den Spaß auch genommen, muss ich gestehen, wenn du jetzt die Bo-Katan nicht gesprochen hättest, aber da bin ich auch sehr eigen, weil ich bin ein großer Fan von gleichen Stimmen auf gleichen Medien.
Ja, schön. Ja. Ja, nee, ich freue mich ja auch, wie gesagt. Und da gilt mein Dank auch den Fans.
Ja, und dann hoffe ich doch, dass die das jetzt alle auch da draußen gehört haben und auch hören werden. Jetzt ist ja Bo-Katan als Charakter eine sehr starke weibliche Figur, die es in Star Wars gibt. Also hat sich ja auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten, hat sich Star Wars da auch hingehend sehr nochmal verändert. Das ist von diesem sehr doch männlichen Charakteren, die irgendwie die Hauptrolle haben, hat sich das jetzt so in eine Richtung entwickelt, dass es ein gutes Gleichgewicht gibt in meinen Augen. Jetzt ist Bo-Katan eine Frau, die sehr mächtig ist, die eine Führungspersönlichkeit ist und die natürlich auch mit vielen Konflikten zu kämpfen hat. Hast du das oder wie hast du das für dich umsetzen können? Oder gerade auch, weil du vielleicht die Vorgeschichte oder den Hintergrund zu den Mandalorianern und das alles nicht kennst. Also wie viel Arbeit hattest du mit dieser Rolle am Ende?
Also um mich interessant zu machen, müsste ich jetzt ja sagen, viel, ne?
Du, um dich interessant zu machen, sagst du einfach genauso, wie es ist.
Nein, war ein blöder Scherz. Nee, es gibt halt tatsächlich Regisseure, die darauf stehen, wenn man sich etwas schwieriger macht. Wenn man sagt, ach, ich muss noch mal sehen und wie könnte denn das sein? Was ich eigentlich oftmals gar nicht brauche, wegen meines Tunnelblicks und wegen dieser vielfältigen Aufnahmesensoren in meinem Hirn. Aber manche brauchen das. Die denken dann, oh, die macht die Arbeit aber ganz gründlich. Naja, nee, also bei Bo-Katan, ich brauchte eigentlich nur zu wissen, wie ist die Situation, die Geschichte, in welcher Position ist sie? Also das, was du gerade beschrieben hast. Und dann passiert der Rest eigentlich allein. Also wenn du die Grundbasis hast, also sie ist eine Tochter, Herrscherin, Anführerin aus mächtigem Haus. Ist das richtig? Mhm. Ich muss ja mal, weil ich zu wenig Ahnung habe. Und versucht jetzt durch diese ganzen Widrigkeiten, das ist eben wirklich mein Problem, dass ich immer nicht weiß, wer ist denn jetzt auf meiner Seite, gegen wen kämpfe ich. Wir haben bei den Realaufnahmen zum Beispiel, hatte ich einen schwarzen Monitor. In dem Monitor war ein Bildausschnitt, der ungefähr so, nicht mal kopfgroß war. Mhm. Und da habe ich, wenn ich Glück habe, meine Figur gesehen. super, wenn sie dann auch noch einen Helm auf hat. Da sehe ich ja gar nichts mehr.
Ja,
und
ja.
Ich weiß weder, ich habe nicht gesehen, was passiert. Also kämpfen die gerade? Steht die gerade, hockt die gerade, das habe ich später dann irgendwann gesehen, über dem einen mit dem Schwert an seiner Kehle. Das habe ich alles nicht gesehen. Und davon wusste ich auch nichts. Und ich rede das dann, also dass ich das überhaupt hingekriegt habe, das ist, da wundere ich mich selber noch drüber. Denn sobald ich das alles weiß und sehe, dann ist es eigentlich gar keine Kunst, weil du dich einfach da reinbegibst. Also, und da geht es schon wieder los, da sind wir wieder beim Schauspiel. Wenn du die siehst, wie die angezogen ist, wie die steht, und wenn du das jetzt mal selber mit dir mitmachst, ne? Also wenn du die Schultern zurücknimmst, wenn du gerade den Kopf hebst, das Kinn etwas, dann passiert mit dir etwas, mit deiner Stimme. Ich versuche das ja immer Leuten zu erklären, wenn du jetzt auf der Straße gehst und den Kopf nach unten nimmst und so vor dich hintrottest und das ganze Leben ist scheiße, ne? Dann wird es dir passieren, dass du permanent angerempelt wirst. Die Leute rennen dich einfach über den Haufen. Ich sage so, und jetzt
weil
mach mal ganz technisch.
Wirst, ja,
ja, weil du selber dich auch ausgeschaltet hast. Und jetzt sage ich, mach mal ganz technisch. Gerade Schultern zurück, Kopf nach oben. Die Leute machen dir Platz. Das ist rein körperlich. Und dann hat das Zentrum hier, womit du sendest, dein Sendezentrum, hat auch die Möglichkeit auszustrahlen. Und die Leute spüren das. Und das wiederum verwendest du dann, oder ich in dem Moment, für Bo-Katan. Dass du dann, dadurch wirst du diese Herrscherin oder wollende Herrscherin, denn sie kämpft ja permanent um ihr Reich, ne, um Mandalore. Und ja, eigentlich ist das eine körperliche Angelegenheit.
Das ist spannend.
Und da kommen wir wieder zum Schauspiel.
Richtig. Sehr, sehr, sehr spannend, also dass du das auch so wahrnimmst für dich. Klar, ich meine, Bo-Katan, die funktioniert ja, also sie ist ja auch oft ohne Helm unterwegs, aber wenn halt der Helm an ist, dann ist natürlich auch einfach eine ganz, dann wirkt sie ja auch nochmal ganz anders. Das hast du ja ganz richtig, weil dann ist sie ja dann, wenn der Helm an ist, ist sie meistens in irgendeiner Kampfsituation und muss sich ja dann auch behaupten. Ja. Aber jetzt hast du ja gerade gesagt, du wurdest da viel instruiert im Sinne von Björn Schaller, der dann auch so ein bisschen was dazu erzählt hat. So habe ich das gerade richtig verstanden. Also Björn hatte da was erzählt. Jetzt sind ja diese Mandalorianer, das ist ja eine sehr geschichtsträchtige Art von Star Wars Rasse oder Star Wars Spezien. Hast du dich privat nochmal damit auseinandersetzen müssen, um das zu verstehen? Oder hast du gesagt, nach einem Drehtag, Feierabend und das kann Björn morgen weitermachen oder wer auch immer dann in der Regie gesessen hat?
Ich hätte gar nicht gewusst, wo ich da einsteigen soll.
Okay, also hast du auch kein Handout bekommen oder so?
Nein, das ist
Nicht ein Skript, sondern ein Handout, so was sind Mandalorianer, bitteschön.
Nee, ich habe es ja tatsächlich im Vorfeld, das habe ich dir auch erzählt, ich habe das ja gegoogelt, weil ich dachte, ich muss doch jetzt mal hier irgendwie was wissen, ich muss ja auch was Schlaues sagen können.
Ja.
Und ich habe es gelesen. Ich habe es nicht verstanden.
Das ist
wirklich ein Universum, wenn man da nicht drin ist, dann ist das, glaube ich, schwer, das alles zu verstehen. Also ich habe, weil ich ja bestimmte Szenen da gespielt habe und ach, ich habe schon wieder vergessen, wie die Begrifflichkeiten heißen. Also mir ist schon bewusst, dass die sehr an ihrer Geschichte auch hängen, dass die wichtig ist, ihre Historie. Aber wie die konkret aussieht und was das ausmacht, das weiß ich nicht.
Ja. Und das ist ja auch, glaube ich, gar nicht schlimm. Nein, das muss ja nicht leid tun, um Gottes Willen. Ich glaube, ich sage es ja auch für mich immer, klar, ich bin jemand, ich liebe dieses Fandom ganz auf eine ganz spezielle Art und Weise. Und du kannst ja auch bei so vielen Sachen, die du ja schon gemacht hast in deinem Leben, wenn du das alles so tiefgründig nachrecherchieren wollen würdest, da wärst du ja heute noch beschäftigt mit allem wahrscheinlich. Also ich glaube, gerade bei Monk, wo du die Sharona Fleming, also den Charakter Sharona Fleming gesprochen hast, da ist ja auch so viele Dinge, die da passiert sind, die da Also ich finde es schon nachvollziehbar, dass man nicht alles weiß, aber es hätte ja sein können, dass du sagst, ja Mensch, das hat genau den Punkt getroffen. Ich habe mich da, ich wollte immer mal Star Wars sprechen, dann durfte ich jetzt auch. Hätte ja sein können. Aber es ist schön, dass du da auch einfach besetzt worden bist.
Ja, weißt du, das Schöne an dem Beruf ist oder an diesem, doch an dem Beruf mit seinen ganzen Verzweigungen, dass einem Dinge begegnen, von denen man vorher eigentlich gar nichts wusste und man dadurch bereichert wird. Und dafür bin ich dankbar. Weißt du, also nicht, oh, ich will das und da muss ich noch, sondern, oh, danke, wieder ein Geschenk.
Mhm.
Weißt du? So.
Das ist schön.
Und so ist Bo-Katan für mich eben auch ein Geschenk. Und das ist das Star Wars-Universum.
Ja. Hast du denn, seitdem du da den Charakter sprichst, schon irgendwie mit dem Fandom auch anderweitig noch zu tun gehabt? Also ich meine, jetzt habe ich dich explizit eingeladen dazu. Warst du auf irgendwelchen Conventions mal eingeladen? Weil es ist ja gerade deutsche Synchronsprecher oder Synchronschauspieler sind ja mittlerweile auch sehr stark vertreten auf solchen Conventions, wo dann es über Star Wars geht oder über vielleicht andere Serien, Filme. Warst du da schon mal aktiv irgendwo?
Nee. Also ich bin tatsächlich gar nicht eingeladen worden, aber ich bin jetzt nächste Woche auf einer Convention und zwar auf der Nexocon und es ist um Star Trek.
Ah ja, okay.
Also
ja,
da
hast du ja
bin
gesagt,
ich, genau.
Die Raffi Musica.
Musica,
so
ja genau. Auch eine tolle Rolle und da bin ich, das wird meine erste Convention, ich bin ganz aufgeregt. Also
okay, insofern. Aber bist du offen für sowas so generell? Also wenn man dich anfragt und sagt, hier,
absolut.
Könntest du mal vorbeikommen? Ja,
ja. Also wenn ich es zeitlich irgendwie einrichten kann, würde ich das auf jeden Fall machen, weil, wie gesagt, weil ich das so wichtig finde und weil ich das so schätze. Und mein Kind zum Beispiel war früher ein großer Cosplayer und da war das Kind 11 und dann kann man das ja nicht einfach alleine irgendwo hinschicken.
Das stimmt.
Dann haben wir also das Kind dahin gebracht und im Hintergrund so ein bisschen Auge drauf gehalten. Und ich muss sagen, diese Community, die hat es mir angetan. Also die hat mein Herz so berührt, weil diese Menschen, und deswegen war ich ja so ein bisschen ängstlich, weil die Altersgruppe, also die Alterskohorte so breit auseinander ist. Also mein Kind war 11 und da waren Leute, die sind Mitte 30 und älter. Mm, und da dachte ich, da kann ich doch mein Kind, mein 11-jähriges Kind nicht so unbedenklich. Doch, kann man. Dies ist so eine Liebe unter diesen Menschen, dass ich denke, davon braucht die Welt mehr. Und ich weiß nicht, dann zur Leipziger Buchmesse, wo ich das Kind überall hingefahren habe, damit es da das ausleben kann und auf dem Klo umziehen. Dann habe ich den anderen beim Schminken geholfen und das. Und das war wirklich, wirklich, wirklich süß. Und ja, also insofern, ja, ich stehe da. Ich weiß, das ist Cosplay und Convention ist was anderes, aber nein, das würde ich tun.
Ja, also es ist zwar unterschiedlich wahrzunehmen im Endeffekt, aber klar, auf einer Convention hast du im Regelfall auch immer Cosplayer. Also das ist ganz klar, da wirst du eigentlich immer, ganz viele Conventions sind ja auch quasi durch die Cosplayer überhaupt so groß geworden, weil es halt genau das gibt, ja, dass man sagt, wir möchten das Fandom Star Wars oder vielleicht irgendwelche Animes oder Mangas oder so groß machen oder größer machen, deshalb verkleiden wir uns und kommen da auch gerne hin. Also ich glaube, eine Convention ohne Cosplayer, das funktioniert nicht. Das wird,
aber
das
ist doch
wird
auch
so nicht
cool, oder?
Ja.
Wenn die dann in ihren Kostümen da auftauchen und das, ich finde es wirklich, wirklich Wahnsinn. Da steckt so viel Arbeit, Energie und Liebe drin. Also das ist toll.
Also jetzt wird diese Folge ja, wenn ihr da draußen sie jetzt heute hört, wird das schon Dezember sein. Aber mein Vergangenheits-Dennis spricht jetzt von der Zukunft auch immer sehr verwirrend. Ich werde jetzt Ende des Monats auch in Stuttgart auf der Comic-Con sein, auch eine große Convention. Da kommt zum Beispiel ein Kollege, ein Synchronkollege von dir auch vorbei, Konrad Bösherz wird da sein. das ist auch, also da sind auch so viele Cosplayer da. Ich bin auch das erste Mal im Cosplay selbst unterwegs. Also es ist so, der Plan ist da und es wird eine ganz tolle Sache.
Es wird cool, ja.
Ich glaube es auch. Ja, also das heißt aber für dich ist, du bist da offen, wenn das mal eine Anfrage geben würde, kann man sich da gerne an dich wenden und dann, wenn es passt, cool. Das ist schön zu wissen. Ich könnte mir vorstellen, ich kenne den einen oder anderen, der sowas in der Richtung zusammenstellt. Vielleicht werde ich mal kontaktiert, so kannst du mal einen Kontakt aufbauen? Also kriegen wir damit Sicherheit hin. kommen wir nochmal, um jetzt auch, also bei Bo-Katan wirklich viel über den Charakter können wir ja wahrscheinlich auch gar nicht mehr reden, weil einfach der Hintergrund einfach auch schwer schwer zu greifen ist, also wenn man nicht so tief drin ist. Du wirst es wahrscheinlich nicht erzählen dürfen, aber wir hoffen, also ich hoffe sehr, wir erwarten ja im nächsten Jahr einen neuen Film, Mandalorian und Grogu, also quasi der Abschluss oder ja, doch der Abschluss der Mandalorian-Serie. Und ich hoffe natürlich sehr, dass wir Bo-Katan da auch wiedersehen und dass wir dich dann auch wieder hören werden. Aber so lassen wir es das auch einfach mal stehen. Die Hoffnung ist da.
Genau, wir dürfen ja nichts sagen.
Genau, also ich meine, es wäre ja schon verrückt, wenn man jetzt sagt, wir nehmen jetzt eine andere Sprecherin. Das würde ja gar nicht passen, weil es
Nein, das, ist würde, ja eine das Fort- kann ich mir nicht vorstellen. Also das
ist ja auch eine Fortsetzung zu dem, was wir jetzt schon auch bekommen haben. Also es wäre sehr merkwürdig. Naja, aber jetzt haben wir vorhin ganz am Anfang auch noch festgestellt, du bist ja auch in Hörspielen oder Hörbüchern auch aktiv, ist ja auch ein Thema für dich. Mhm. Oder ich weiß nicht, mehr Hörbücher oder mehr Hörspiele? Wo bist du mehr drin?
Ich glaube, das hält sich so die Waage. Also ich.
Okay. Also gibt es jetzt auch nichts, wo du sagst, da fühle ich mich mehr zu Hause oder beim Hörspiel ist es ja doch mehr dieses, auch das Schauspielen ja doch auch wieder wahrscheinlich die Rolle mehr annehmen. Beim Hörbuch ist es ja doch primär dieses Lesen. Ja? So.
Jein, also ich habe eigentlich gar keine Ahnung, ob ich das wirklich gut mache. Also ich, klingt jetzt so blöd, ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Es gibt beim Hörbuch keine Regie. Es ist niemand da. Da ist der Tonmeister, der darauf achten soll, dass du alle die Worte sagst, die da stehen. Das mache ich natürlich immer nicht.
Okay, also, weil das wird trotzdem abgenommen, ja.
Naja, also ich habe ein sehr, 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 sehr schönes, also ein Hörbuch, was mir sehr am Herzen liegt. Und zwar Mein Leben ohne Gestern. Das ist verfilmt worden. Oh, ich glaube mit Julie Moore, und die ich dann leider nicht sprechen durfte, aber ich habe das Hörbuch gesprochen. Und da geht es um eine Frau, eine Harvard-Professorin, die mit 50 an Demenz erkrankt. Mhm. Und dieses Buch ist aus der Ich-Perspektive und diesen ganzen Verlauf. Mhm. Und an diesem Buch habe ich bereite das ja immer vor, das heißt, mindestens so lange, eher länger, als ich im Aufnahmestudio bin ich zu Hause mit der Vorbereitung beschäftigt. Und da waren zum Beispiel so viele Fachwörter drin, wo ich sage, wenn ich ein Buch lese, kann ich das googeln. Wenn ich es höre, nicht. Also habe ich das alles umgeschrieben, also ich habe es gegoogelt, habe geguckt, was das heißt, habe das in eine sinnvolle deutsche Form gebracht und habe dann dieses Wort quasi nochmal erklärt, weil ich denke, der Hörer muss es in diesem Moment einordnen können. Der kann mit dem Fachbegriff nichts anfangen. So, ja. Also das stand auch nicht im Buch, es war auch nicht mit irgendjemandem abgesprochen. Also, weil wenn keiner da ist, der mich kontrolliert, dann mache ich das so, wie ich das sinnvoll für richtig halte.
Okay, das ist, du bietest ja quasi nochmal einen Mehrwert an, indem du sogar, also wenn du gerade solche Fremdwörter, gerade im Medizinsektor, ja, ich verstehe absolut, was du meinst, wenn du sagst, das kannst du dann nochmal selbst du fügst quasi noch eine Erklärung des Wortes mit an, wow, also das wird einfach dann auch, weil ich meine, es muss doch abgenommen werden irgendwann und dann.
Also guck mal, da ich das ja so mache, dass es auch in die Sprache des Gesamttextes passt, ich mache jetzt eigentlich einfach kurz einen Wikipedia-Auszug, sondern erkläre
ja,
das. Fällt die Leute, die das abnehmen, die werden nicht da sitzen und 400, 500 Seiten
ja.
beim Vorlesen mitlesen. Machen sie nicht. Sie hören sich's an, ob es okay ist, ob es gut klingt, ob es alles verständlich ist oder. Und da passt es super rein, da fällt ihnen das nicht auf.
Okay, spannend. Sehr cool.
Also jedenfalls, und dann habe ich bei, ich habe im Frühjahr, Anfang des Jahres, Fluch des Kraken, egal. Also auch so eine Fantasy-Reihe und die wurde mit tatsächlich verteilten Rollen, also das Buch war so angelegt, dass immer bestimmte Sachen aus der Sicht von bestimmten, von einzelnen Personen erzählt wurden. Also, und dann bekamen diese Figuren eben auch einzelne Sprecher und ich habe da auch mitgesprochen und da muss ich sagen, das war, also ich hatte eigentlich nur 60 Seiten Text, das Originalmanuskript hatte 960.
Okay.
So, ich habe meine 60 Seiten gelesen und merke, also zu Hause, und merke, ich verstehe nichts. Na, wie auch.
Also habe ich
960 Seiten gelesen, mal schnell übers Wochenende und bis, ich glaube um 12 angefangen mit den Aufnahmen und 11.15 Uhr war ich fertig. Und da waren die im Studio, habe ich bei den Mediapartnern aufgenommen, die waren völlig von Socken. Wie, du hast das alles gelesen? Ich sage, naja, sonst verstehe ich doch gar nicht, wovon ich hier rede. Aber das ist offensichtlich nicht mehr normal. Und ich aber da sind wir wieder bei meinem persönlichen Anspruch. Ich muss doch wissen, also ich muss die Figuren, mit denen ich rede, über die ich rede, ich muss doch zu denen ein Bild haben. Ich muss doch wissen, wer sind die? Was, ja. Ich habe dann auch seitenweise mir aufgeschrieben, wer, wie, wo, wie alt, in welchem Verhältnis, zu wem, damit ich mir das merken kann. Und ja, aber das, warum ich das überhaupt erzähle, weil das toll geschrieben war, tolle Übersetzung, da kommen wir jetzt nämlich wieder zum nächsten Punkt, dass heutzutage vom Original kann ich jetzt nicht so viel sagen, aber ich mache so eine Reihe, Vera Stanhope, Vera, ein ganz spezieller Fall, ist eine Serie, da habe ich so eine uralte Kommissarin, für mich, die ist also locker 20 Jahre älter als ich. Da sind wir wieder beim Schauspiel, das bin ich ja nicht, aber ich kann das spielen und da habe ich, keine Ahnung, 10 Staffeln oder was habe ich die gesprochen, die Hauptrolle und da nehmen wir jetzt immer mal Bücher auf, die Originalbücher und das ist leider so schlecht übersetzt. Dass ich da manchmal ständig ändere. Ich hab schon überlegt, das ist von Rowohlt, ob ich an die schreibe und frage, ob die sich nicht schämen. Und dann auch inhaltlich falsch, wo ich sage, liest das keiner? Kontrolliert denn keiner? Naja, gut. Und das macht es dann anstrengend. Aber auch das spiele ich, weil du sagst, was so Unterschiede sind. Ja, auch da, also zum einen die Kommissarin, die spiele ich ja auch. Also die habe ich in der Serie gespielt und auch beim Sprechen, beim Hörbuch, steige ich ein in sie. Also ich erzähle es mit ihrer Stimme.
Ja.
So, und das Einzige ist, dass du tatsächlich da keine Regie hast. Bei Hörspielen hast du Regie, bei Synchronen, also.
Sehr spannend. Jetzt sind ja Hörbücher auch immer sehr, sehr lange. Und das ist vielleicht aber auch eine Frage so für auch für den normalen oder nein, für den Synchronalltag. Wie bereitest du denn deine Stimme darauf vor? Also hast du so ein Ritual, dass du da irgendwie, keine Ahnung, 2 Liter Wasserfeuer trinkst, Kreide isst und keine Ahnung, sowas in der Richtung machst? Wie bereitest du denn deine Stimme auf lange Sessions vor, auf lange Aufnahmetage?
Also mal generell, für egal ob lang oder kurz, also auch für einen Take muss man sich einsprechen. Also ich mache das. Es machen nicht alle. Ich will da auch keine Wertung, nur ich bin halt so. Das heißt, es geht los morgens oder vorm Losgehen mit Atmen. Also und zwar Zwerchfell, also das ist ja das Zentrum. Stimme beginnt immer im Zentrum und mit Atem. Das ist das A und O. Also Zwerchfell wach machen, also immer Impulse setzen. So, das mache ich eine Weile, bis ich merke, Es gibt Tage, da mache ich das innerhalb von 5 Minuten, zack, bumm, Stimme sitzt. Und es gibt Tage, wo, oh, jetzt ist aber irgendwie schwierig, dann brauche ich länger. Dann dauert es alles, dann muss ich noch 2 Mal und locker machen alles. Mhm. Also Geläufigkeit üben, blablabla. Oder wenn ich merke, heute ist ein komischer Tag, dann übe ich manche Sachen besonders. Zum Beispiel Ds, also D wie Dora, spricht sich gerne mal schwierig, könnt ihr ja mal alle üben. Und dann übe ich mit Dinge, Also lauter Wörter, die mit D anfangen.
Ja,
oder
ja.
Was ich auch liebe, ist Ü, I. Ist eine blöde Kombi. Und ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, wenn Zahlen vorkommen im Synchron oder wo auch immer, es sind immer Zahlen mit 5. 5 Minuten, 15 Minuten, 25 Minuten, nie sind es 14 oder 13 oder 10. Ja, das sind immer 5. 5 Minuten, was für eine scheiß Kombi, ja. Und dann übe ich tatsächlich vernünftige 555. Vernünftige 555. Da hast du Ü-I-Ü-I-Ü-I.
Okay,
also sucht man sich immer so eine Sachen, die, damit es dann einfach schneller geht.
Hast du das jetzt für den Podcast auch vorbereitet? Hast du auch, musstest du dich auch warm machen? Oder das war jetzt
hast
einfach
ja gerade gemerkt, eben nicht.
Ach so, ja, okay. Ich dachte, jetzt macht man das mal so das Beispiel und das hat nicht funktioniert sofort. Aber spannend, okay. Ja, finde ich gut.
Nee, ehrlicherweise habe ich das Zwerchfell natürlich geweckt. Wir sind ja
das
hier
ist
ganz
auch irgendwann
unter
drin,
uns.
Oder? Das ist ja auch irgendwann drin. Ich glaube, das ist dann so ein ganz normales Ding, was man dann vielleicht auch macht.
Das ist ein Pavlovscher,
oder?
Reflex. Also, wenn ich anfange, so gehe ich auch die Treppen runter, die Leute lachen sich immer halb tot. Ach, die wieder. aber dann weiß der Körper, er muss gleich was tun. Und der ganze Körper stellt sich ein und ist bereit, nach außen zu gehen. Denn Synchron oder überhaupt alles mit dem Beruf hat ja immer was mit nach außen zu tun.
Ja,
du gibst ja etwas. So.
Richtig.
Und dazu musst du deinen Körper auch bereit machen. Und ich gehöre halt zu dieser alten Garde, die sich immer einspricht. Und wenn ich jetzt sehr lange Tage habe, ich esse üblicherweise zum Beispiel nicht während der Arbeit. Also erstens, klingt jetzt blöd, ich rede ja den ganzen Tag. Das heißt, die ganzen Mundwerkzeuge, die Sprechwerkzeuge, die bewegen sich unablässig. Kauen wäre auch bewegen. Also essen wäre blöd.
Richtig,
aber
ja.
Wenn du einen langen Tag hast, brauchst du Energie. Gerade bei Hörbuch oder so, das schaffe ich nicht ohne. Und dann mache ich mir einen Eiweißsmoothie mit einem Gemüse, also Eiweißgemüse. Etwas, was ich trinken kann und was dann zügig Energie gibt. Und zwischendurch Stimme. Sowas. Also einfach so ein Summen, die Stimme wieder nach vorne bringen oder einfach mal rausgehen, ins grüne Augen zu, Pause machen.
So. Das ist, glaube ich, eher auch ganz wichtig, dass man auch sich die Zeit dann vielleicht auch nehmen. Also ich meine, natürlich ist das in so einem schnelllebigen Geschäft, in dem du jetzt auch einfach tätig bist, hast du wahrscheinlich auch manchmal gar nicht so diese Möglichkeit, aber ich glaube, man muss es sich irgendwie nehmen dürfen, oder? Also ich glaube, wenn du dann heute angerufen wirst, wir brauchen dich jetzt für 8 Stunden und let's go, könnte schwierig werden, oder?
Nö, das ist nicht schwierig. Aber beim Hörbuch zum Beispiel teile ich mir die Zeit ja selber ein. Ich entscheide ja wann ich Pausen mache. So,
ja,
und wenn
okay,
ich merke, also, ich weiß jetzt gar nicht. Egal. Ich mache nach einer Stunde mache ich immer so 10 Minuten Pause, dann raus und am besten Augen zu, damit man, wenn man die ganze Zeit auf Papier starrt oder beziehungsweise auf so ein, ich habe ja jetzt gelernt. Ich habe jetzt wirklich gelernt mit so einem Tablet. Gott sei Dank hat mein Mann, der hat für Noten so ein Riesen, also wie so ein DIN A4-Blatt, also das noch größer als ein DIN A4-Blatt, so ein Tablet. Und darauf habe ich zwangsweise, weil das Buch nicht rechtzeitig angekommen ist, das Papierbuch, ich bin oldschool-Sau, Naja, jedenfalls habe ich das dann so mit dem Ding gemacht. Und warum ich das immer nicht machen wollte mit so einem technischen Gerät, genau das ist passiert. Ich komme an, das Gerät war zu Hause voll geladen.
Ein Akku ist leer.
Ja, und da es so ein spezielles Gerät ist, hatte keiner dafür ein Ladegerät. Das heißt,
nein.
Was lese ich am Tag? Ungefähr 100 Seiten. 100 Seiten vorbereitet und 100 Seiten Vorbereitung weg. Das heißt, dann musste ich erst mal gucken, dass jemand dort, dann habe ich irgendein Tablet, also natürlich ein kleines, und dann musste ich das quasi prima vista lesen, in der Hoffnung, dass ich mich richtig an irgendwas erinnere. Aber egal, man lernt ja aus diesen Fehlern, und wenn wir wissen, dass Papierverschwendung schlecht ist, dann lernen wir das auch damit umzugehen. Wobei ich letztens meine ganzen alten Hörbücher in einen Kindergarten gebracht habe.
Ach, schön.
Weil die Kinder damit ja malen können. Also auf die Rückseite, es ist ja nur einseitig bedruckt. Da haben die sich total gefreut.
Mhm.
Also man kann immer noch irgendwas Gutes damit machen.
Das stimmt. Liebe Heide, wir kommen so langsam zum Ende. Ich hätte noch zwei Fragen. Also eine haben wir eigentlich auch schon so ein bisschen beantwortet. Wenn du jetzt junge Synchronsprecher, Synchronsprecherinnen siehst oder Menschen, die sagen, ich habe da Lust zu, was wäre so dein erster Rat? Also wo würdest du sagen, fangt an? Also du hast ja vorhin schon mal gesagt, du fragst dann, hast du eine Schauspielausbildung? Das war so die Frage, die du vorhin mit in den Raum geworfen hast. Ist das so der Rat, den du dann auch gibst, macht eine Schauspielausbildung?
Eigentlich ja. Es geht nicht darum, dass man an eine Schauspielschule geht, aber dass man sich mit Sprecherziehung, mit Stimmbildung, mit Diktion, mit solchen Sachen beschäftigt und dieses Körperstimmtraining, dass man ein Gefühl dafür bekommt, dass es nicht nur äußerlich ist. Ich habe das, das gibt ein ganz... Das gibt so eine, so, von so einer deutschen Comedy-Tante, deren Namen ich gerade vergessen habe. Da gibt es so einen Witz, da kommt die aus dem Kino schreiend: So eine Scheiße, das ist alles so schrecklich. Und ihr Typ kommt hinterher und sagt: Aber wieso, was ist denn? Du wolltest doch ist doch eine Liebeskomödie, habe ich extra für dich aus, wolltest. Ja, aber doch nicht so. Und er: Wieso? Das ist doch, ich meine, das ist eine deutsche Komödie. Ja, aber die sprechen so unnatürlich. Es ist schrecklich. So, also sie hat genau dieses schreckliche Synchron für Honig gespielt. Ja, ja. Also ich habe herzlich gelacht bei dem Ding. Und wir haben natürlich leider auch schlechte Synchronisationen. Und wenn sich junge Leute das als Vorbild nehmen, und das ist mir schon öfter begegnet, dann machen die, kopieren die eine schlechte Kopie. Weißt du? Und also mein Tipp wäre immer, und ich erstens zugucken, in die Ateliers gehen. Bei mir darf jeder Zeit, dürfen junge Leute, egal, die dürfen rein. Und zwar neben mich ans Pult. Ich sage immer, wenn ihr hinten in der Regie sitzt, ihr lernt nichts, ihr kriegt gar nichts mit. Ihr wisst nicht, wann ich atme. Ihr seht nicht, was ich mit dem Text mache, wie ich den umsetze. Ihr müsst hier zu mir, neben mich ans Mikro, also neben mich eben, ihr müsst den Text lesen, den ich dann sprechen werde. Und dann werdet ihr automatisch stumm mitsprechen, wie ihr glaubt, dass das richtig ist. Und dann hört ihr, was ich daraus mache. Und dann, ach so, ach ja, und dadurch lernt ihr. So habe ich es ja auch gelernt. Aber wie gesagt, ihr müsst da sein, ihr müsst mitkriegen, wann ich atme, wie ich zwischendurch, weißt du, wann fängst du an als Anfänger, der Tee geht los und du, nee, vorher, aber auch nicht zu viel Luft, nur die Luft, die du brauchst. So, das sind solche Nuancen, so wie viel Stimme muss ich geben, wie wenig. Also so ein Mikro ist so eine ganz spezielle Sache. Du bist nicht privat und doch privat. Also das ist nicht Bühne, es ist, und das kann man nur durch Erfahrung, durch Kriegen, mitkriegen, beziehungsweise durch Zuhören, durch Spüren von dem anderen. Deswegen bei mir herzlich jederzeit willkommen. So, okay. Für alle, die was lernen wollen.
Das ist spannend. Ich überlege mir gerade, wie ich diese Einladung förmlich annehmen kann. Du. Einfach, weil es mich interessiert. Also es würde mich einfach mal so generell interessieren, wie funktioniert auch das Ganze drumherum. Also das, was du machst, natürlich auch, was im Hintergrund noch passiert. Aber das sprechen wir nochmal wann anders drüber. Ja. Jetzt habe ich die letzte Frage. Ist eine Frage, ich weiß, ich muss sie stellen oder ich möchte sie stellen. Ich weiß, sie ist wahrscheinlich nicht groß zu beantworten oder vielleicht ja doch. Gibt's was, worauf wir uns im kommenden Jahr freuen können, wo wir dich hören können? Also etwas, worüber du schon sprechen darfst oder wo du sagst, oder sagst du einfach, ja, es kommt was. Kannst du auch machen.
Genauso werde ich es machen. Ja, es kommt was.
Sehr schön.
Alles andere ist Quatsch, wenn ich nicht drüber reden darf oder wenn es noch nicht hundertprozentig fix ist, spricht man nicht drüber. Also, aber es kommt was.
Sehr schön. Also wir werden dich im nächsten Jahr auch in Produktionen wieder hören. Sehr, sehr
Auf
schön.
Auf jeden Fall.
Liebe Heide, ganz lieben Dank, dass du heute mein Gast gewesen bist, dass du uns einen so weitläufigen Einblick auch in deine Schaffenskunst gegeben hast, weil das ist was ganz, ganz Besonderes. Und dass du uns auch ganz offen und ehrlich gesagt hast, ich habe halt die Mandalorianer nicht verstanden oder den Hintergrund des Ganzen. Finde ich super fair und ehrlich. Vielleicht sagst du ja irgendwann, würde mich trotzdem interessieren, dann können wir nochmal gerne drüber sprechen. Dann können wir vielleicht ein bisschen brainstormen, was das Thema noch angeht. Und
vielleicht werde ich das ja auf irgendeiner Convention lernen, weißt du?
Ja.
Man also, weiß ja so wenig.
Das ist richtig, ja, stimmt. Und ich mache es gerne so, dass ich meinem Gast, jetzt hast du natürlich auch viel gesprochen, aber ich lasse meinem Gast immer das vorletzte Wort. Also wenn du noch irgendwas loswerden möchtest, was du vielleicht den Zuhörenden da draußen mitgeben möchtest, dann bitteschön, hier ist nochmal deine Bühne. So ein abschließendes Wörtchen oder sowas.
Oh, damit überraschst du mich jetzt natürlich. Ich habe schon so viel erzählt.
Ist auch überhaupt nicht schlimm, okay. Wenn du nichts hast.
Hat jetzt gar nichts mit dem Beruf zu tun, sondern das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Schenkt euch Aufmerksamkeit. Es ist, wenn man auf der Suche nach schönen Dingen durch die Welt geht, wird man überall schöne Dinge sehen. In der Umgebung und an Menschen. Und wenn man den Menschen gegenüber, ob man sie kennt oder nicht, spielt gar keine Rolle, irgendetwas Nettes sagt, keine Ahnung, tolle Schuhe oder wow, Wahnsinns-Outfit oder manchmal auch nur ein Lächeln, dann tragen wir etwas in die Welt, was auf jeden Fall zu uns zurückkommt, aber deswegen machen wir es nicht, sondern wir tragen ein bisschen Liebe in die Welt. Und ich finde, das braucht sie gerade sehr. Entschuldigt, soll keine Moralkeule sein, also weil du das vorhin gesagt hast.
Weil ich das Wort angesprochen, ja.
Das ist mir tatsächlich ein inneres Bedürfnis. Und ich habe das während Corona gelernt. Man ist doch ich war immer Zeit meines Lebens auf der Suche nach dem Sinn meines Lebens. Naja, wie so viele. Und während Corona ist mir auf einmal klar geworden, als ich merkte, ich war eigentlich wie immer, aber ich merkte, wie dankbar die Leute waren für diese kleinen Momente, für das kleine Lächeln, für den kleinen Spruch. Und auf einmal war mir meine Aufgabe im Leben klar und ich dachte, ja, ich bin dafür da, Leichtigkeit und Frohsinn in die Welt zu bringen. Und zwar egal, wo ich bin. Ja, Punkt.
Wow. Sehr cool. Ja, Wahnsinn. Ich bin von diesen Worten sehr beeindruckt. Vielen, vielen Dank dafür. Und ihr Lieben da draußen, die jetzt am Zuhören seid, vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Nehmt diese Worte gerne mit. Lasst sie in euer Herz. Ich glaube, das ist das Beste, was wir haben können, dass wir auch Glück und auch Gutes in die Welt tragen. Und ich denke, das hat auch nichts mit Moralkeule zu tun. Ich hatte das Wort vorhin nur genannt, aber es war so ja gar nicht gemeint. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir in einer Welt, in der es eh schon schwierig ist, dass wir da einfach den guten, den doch richtigen Weg gehen. In meinen Augen der richtige Weg. So, jetzt haben wir ganz viel erzählt. Und wenn ihr Lust habt, weiterhin über Star Wars zu sprechen, dann könnt ihr ganz gerne auf unseren Discord-Server kommen. Die Shownotes, oder in den Shownotes findet ihr alle Informationen dazu, wie ihr da drauf kommt. Und ja, ich glaube, da sind wir jetzt hier erstmal durch, liebe Heide. Ganz, ganz lieben Dank, dass du die Zeit heute für mich hattest, dass du uns, wie gesagt, diesen Einblick gegeben hast. Und dann beende ich diese Folge, wie immer, mit einem freundlichen Möge die Macht mit euch sein. Immer.
Ich danke dir.